Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Hawaii, it has it all. The awesome, pristine beauty of the land. The warm caress of perfect beaches. The tantalizing wetness of the blue Pacific. Hawaii. It's a great place to visit, but you wouldn't want to die there. Four of America's finest ready and willing to pay the price for paradise. They're undercover, but not under-equipped. On this mission, there's hard flying, hard playing, hard fighting.
Agents are everywhere.
Have no mercy. Kill them all.
Herzlich willkommen zu einer frischen Folge des Bahnhofskinos mit meiner Wenigkeit Patty Cakes und ich begrüße Danny Cakes. Daniel, hallo.
Ah, fickende Hölle, meine Güte, das ist ein Programm heute, da träumt der Schläferz von.
Ja?
Also zumindest zu 50%. Und zu 50% ist es ja auch durchaus Schläferz-affin, möchte ich sagen, weil ich glaube, es ist die letzte Folge, die sie gebracht haben noch bei Tele 5, bevor sie zu Nitro rüber gezogen sind.
Habe ich auch gesehen. Spät, ne?
Ja, doch.
Weil das
doch.
Ist ja schon so ein etablierter Klassiker eigentlich, das B-Kinos oder Videothekenfilms, ja.
Ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob es irgendwie an den Rechten lag oder sowas, dass sie die so spät erst freischalten konnten. Oder sie haben ihn halt wirklich zurückgehalten, um mit einem Knaller zu enden. Und ein Knaller ist es. Das muss man ihnen doch mal ganz ehrlich sagen und lassen. Das ist wirklich... Ich bin sehr zufrieden mit unserer Filmauswahl heute, die aus meiner Sicht ehrlicherweise so ein bisschen ins Putzig-Drollige spielt.
Ja, ja.
Zwei Filme, die niemandem wehtun, die man so weggucken kann. Und ich hatte viel Spaß bei beiden Filmen tatsächlich. Bin etwas unsicher, wie viel man tatsächlich über diese Sachen sagen kann. Das werden wir rausfinden. Aber es sind zwei Filme, die, wie soll ich sagen, mein Herz haben aufblühen lassen.
Jetzt sag ich mal, uns gibt's länger als Schläferz, uns gibt's häufiger als Schläferz und sowas wie, also ich meine, das ist vollkommen legitim, von deiner Seite aus die Unsicherheit zu äußern, dass wir nichts zu sagen haben, aber ich glaube, es ist uns tatsächlich in 13 Jahren nur einmal passiert.
Ja.
Das war bei diesem John Frankenheimer-Film mit Jürgen Prochnow, dessen Titel ich vergessen habe. Diesen Kalten Kriegs-Action-Film, wo wir tatsächlich gesagt haben, im Zusammenspiel mit dem blauen Iguana, ich glaube, da kriegen wir kaum die Dreiviertelstunde voll.
Ja.
Und abgesehen davon haben wir es eigentlich immer geschafft, so ein fast abendfüllendes oder über den Abendfüllen das Programm hinauszubieten.
Das stimmt schon, aber ich stehe so ein bisschen auf Understatement und versuche lieber tief zu stapeln, bevor ich mich hier aus dem Fenster lehne.
Ja, die haben sie lange zurückgehalten, ich war auch verwundert. 2023, ich denke mal, ja, rechte Lage. Also kalkuliert kann es nicht gewesen sein, wäre ein bisschen vermessen von irgendwie Rütten und Kalkofe anno 2000. Wann haben die angefangen? 13, 14?
Ich glaube ja, 12, 13.
Ja, so Ding, also nach uns auf jeden Fall. Möchte ich aber wieder darauf hinweisen. Gerne wiederholt. Ja. Wäre ein bisschen vermessen gewesen, vor gut 10 Jahren zu sagen, den halten wir mal jetzt hier ein Jahrzehnt zurück.
Ja,
dass die Leute den richtig auch erarbeitet haben.
Ja, wir wissen es natürlich, ich meine, wir wissen es ja von unseren Freunden von den Bahnhofskino-Kindern.
Die es auch nicht mehr gibt.
Die es auch nicht mehr gibt, ja, leider. Aber wie schwierig es tatsächlich ist, an bestimmte Lizenzen zu kommen. Oder wie teuer sowas eben auch manchmal ist, selbst wenn man damit gar nicht so gerechnet hätte. Von daher, vielleicht ist das halt so ein Punkt, der eben auch dafür spricht, warum sie es eben ganz zum Schluss zumindest auf Tele 5 gebracht haben. Aber ich hatte mir das eben auch angeguckt, in beiden Varianten, wenn man so möchte. Wobei angeguckt, zumindest bei den Bahnhofskino-Kindern, ist jetzt schwierig. Ich weiß, wir waren anwesend.
Ja.
Aber ich glaube, mehr im Foyer als im Kinosaal. Und aber eben die Schläferz-Fassung von Hard Ticket to Hawaii. Ich glaube, wir haben den Filmtitel noch gar nicht genannt, oder?
Nein, haben wir noch nicht. Nein.
Siehste,
ist doch erst Minute 5.
Ach, naja, denn. ist auf jeden Fall durchaus sehr lustig gewesen. Und ich finde es ja, ach Gott, unsere Hörer wissen es natürlich, wir reden anders über Filme als Kalkofe und Rütten. Aber ich finde es ja wichtig, dass es dieses Format überhaupt gibt und dass es eben auch weiter besteht. Und ich glaube, es ist eben auch durchaus legitim und dass eben die Möglichkeit geboten wird, eben solche Filme, die man sonst eben eher aufs Geratewohl aus der Videothek mitgenommen hat, eben einem wie auch immer geartet breiteren Publikum halt zugänglich gemacht werden.
Ja.
Das ist schon ganz cool.
Wir fangen mit einem anderen Film an.
Korrekt, ja.
Aber bevor ich es vergesse, möchte ich vorausschicken, ich habe tatsächlich den Film nicht in der Schläferz-Fassung geguckt, bewusst nicht, aber zum ersten Mal auf Deutsch, weil ich glaube, den Film kann man nicht besser machen mit lustigen Kommentaren, weil ich finde den einfach sau komisch.
Ja.
Und ich habe festgestellt, der deutsche Synchro ist da nochmal einen Zacken komischer. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie irgendwelche Pop-up Texttafeln irgendwie darunter den besser machen könnten, aber vielleicht wirst du es mir gleich erzählen.
Korrekt.
Aber
erst in einer halben, dreiviertel Stunde, genau.
Ja, genau, denn erstmal geht's auf die Höllenjagd bis ans Ende der Welt. High Road to China aus dem Jahr 1983, aka ja. Der Film, den Tom Selleck geschenkt bekam, als Trostpflaster lief für das Verpassen der Indiana Jones Rolle.
Korrekt, genau.
Sagt man so. Ist aber auch irgendwie unfair, oder?
Ja, aber ich meine, es ist tatsächlich ja, also ich meine, es gibt ja die Test-Shots von ihm im Kostüm und die sehen ja gut aus. Ne? Mhm. Also es heißt wohl, dass Spielberg und Lucas ihn wirklich wollten für Indy und er nicht konnte, weil er Magnum gedreht hat.
Ja.
Ich glaube, ich finde das gar nicht schlimm. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit Harrison Ford als Indiana Jones.
Ja.
Und ich bin auch zufrieden mit Tom Selleck als Magnum. Ich bin aber auch zufrieden mit Tom Selleck hier in High Road to China, weil ich finde, genauso wie damals, als wir über Quigley Down Under gesprochen haben, ich mag ihn in diesen Rollen tatsächlich. Vielleicht liegt es auch an seinem Schnurrbart, ich weiß es nicht, aber er ist einer von diesen Schauspielern, die vor allem mit ihrer eigenen Persona halt und alles reingehen und sagen wir mal, vielleicht, man könnte natürlich auch böse behaupten, dass er keine große Bandbreite hat, aber das ist eben auch so ein Punkt, der für mich dazu führt, dass es schwierig ist, mich vorzustellen in, sagen wir mal, so ikonischen Rollen.
Ja.
Ne, weil er ist halt immer Tom Selleck in irgendwelchen Filmen.
Er ist Thomas Magnum, oder?
Oder so.
In allen möglichen Filmen.
Ja, auch das könnte man natürlich, naja, wie man es auch immer dreht und wendet. Aber von daher finde ich es irgendwie ganz, ganz cool, was er halt hier macht und wie er im Prinzip diese Persona halt in eine Zeit halt, die, naja, grob geschätzte 60 Jahre vor Magnum spielt, transportiert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dabei dafür. Mir hat der richtig Spaß gemacht, der Film. Ich habe auch etliche Male ein bisschen vor mich hingekichert. Und ich sag's halt nochmal, beide Filme tun niemandem weh, aber sie sind halt echt goldig.
Ja. Ich glaube, ich habe eindeutige Vorlieben heute Abend.
Klar.
Das ist eindeutig verteilt.
Das ist mir völlig bewusst.
Aber ich muss sagen, High Road to China hat mich positiv überrascht, insofern, dass ich ihn nicht komplett furchtbar fand. Weil ich habe das tatsächlich befürchtet.
Ja.
Jetzt ist das ja tatsächlich ein relativ hochbudgetierter Film mit sehr kompetentem Personal, vor und hinter der Kamera. Man kann ja nicht sagen, das ist irgendwie so eine Low-Budget-Produktion, die völlig unverdient ihr Dasein fristet in den Niederungen der Nichtbeachtung des Kinopublikums und der Kritik.
Ja.
Da steckt durchaus Geld hinter und durchaus Ambition, das merkt man ja auch. Also John Barry nimmt sich auch nicht die Zeit für jeden Film und Brian Hutton ist ein etablierter Regisseur. Der Film hat auch 2, 3 Stars zu bieten. Jetzt nicht die allergrößten, aber mittelgroße. Und Tom Selleck war ja auch ein großer Fernsehstar schon damals.
Ja.
Und trotzdem redet keine Sau über diesen Film tatsächlich. Der Film ist einfach nicht da. Das ist so ein Film, den entdeckt man dann so auf Spatenkanälen bei Prime Video. Der ist dann irgendwie bei den MGM Classics für Boomer oder für irgendwie Boomer, die 30 Jahre älter sind als Boomer. Also das sind so Sachen wie, das gucken sich Leute an, die sagen, ach damals, da hat man noch echte Filme gemacht. Der ist von 83 und sieht aus wie von 63.
Ja, stimmt. Ja,
ja. Absolut richtig. Und die Kritik hat ihn auch entsprechend komplett abgewatscht damals, weil er eben so auch im Fahrwasser dieser ganzen, wir wollen gerne Indie sein und sind es nicht richtig, Filme rauskam. Und ich dachte so, gemessen an diesem, sag mal so, an diesem Kontext, in dem sich der Film so in meiner Wahrnehmung auffühlt, war das dann doch eine positive Überraschung, weil ich dachte, nee, so schlecht ist er gar nicht.
Ja, korrekt. Ich glaube auch, dass, ich meine, er wäre vermutlich dann, die Entstehungsgeschichte ist ja sehr interessant, also weiß ich, John Huston sollte mit dran beteiligt sein und Roger Moore war wohl im Gespräch und
Der war aber auch schon lange im Zahn, 83.
Das ist wohl wahr, aber das ist, glaube ich, der Punkt, weil ich glaube, der Film sollte viel, viel früher schon rauskommen. Und ich glaube, er ist natürlich durchaus im Fahrwasser von Raiders veröffentlicht worden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auf die Idee kamen, ihn zu, also das Buch, auf dem das Ganze basiert, deswegen zu verfilmen. Ich glaube, er ist letztendlich rausgekommen, weil die Produktionsfirmen gedacht haben, oh, jetzt ist die Zeit wieder reif für Abenteuerfilme.
Ja.
Weil der Film tut ja zu keiner Zeit irgendwie so, als hätte er irgendetwas zu tun mit Indiana Jones.
Ja, richtig.
Und das finde ich tatsächlich sehr sympathisch. Ich habe von dem Film das erste Mal auch im Zuge von Indiana Jones aber logischerweise mitbekommen. Es gab mal so vor grob geschätzten 10 Jahren, gab es mal so eine Zeit, wo ich mich sehr, sehr ausführlich mit Indie beschäftigt habe. Davor auch, also das ist auch wieder, glaube ich, naja, so 2008, als der Vierte rauskam, hatte ich eben auch schon mal irgendwie alles gelesen und mitgenommen, was irgendwie sich darum rankte. Und da wurde er eben auch immer genannt als einer der hochbudgetierten Nachahmer.
Ja.
Aber auch eben sowas wie Romancing the Stone. Und ich dachte so bei mir, das wird eben auch allen nicht so richtig gerecht. Aber ja, natürlich, das Interesse an Abenteuerfilmen war wieder etwas höher. Aber ich habe eben auch so ein bisschen, genauso wie bei Star Wars, das Gefühl, das ist aber auch sehr spezifisch dann gewesen. Mhm. Und wenn du eben nicht genau das geliefert hast, was ein neues Publikum unter Abenteuer verstanden hat, dann ist es halt auch alles abgewatscht worden. Vielleicht auch zu Recht, ich weiß es nicht so ganz genau. Ja, aber
wie die Quartermain-Filme.
Wie die Quartermain-Filme, die aber dennoch ja nicht unerfolgreich waren. Und alleine deswegen, weil sie halt immer im Fernsehen liefen, jeder kannte.
Ja.
Aber High Road to China ist eben, und das hast du, glaube ich, sehr, sehr schön gerade gesagt, ist halt ein eher, also ein noch klassischerer Abenteuerfilm, der so oder so ähnlich auch 73 oder 63 oder 53 hätte rauskommen können. Mhm. Ja, vermutlich, wenn er 53 oder 63 rausgekommen wäre, wäre vermutlich mit dem anderen NSA-Chef besetzt worden.
NRA, ja.
Ja, NRA meine ich natürlich.
Ja, ja. So weit bist du nicht mit Tom Selleck, also bitte. Also wobei unter Trump, wer weiß. NSA, das ist der nächste Schritt.
Ja, vermutlich, ja. Nee, ich meine natürlich NRA, ja genau. Rifle Association natürlich. Ja, wie gesagt, also ich glaube, der Film ist, er ist halt über viele, viele Strecken oder weite Strecken sehr behäbig inszeniert, aber er ist nicht ohne Spannung und er ist auch vor allem nicht ohne Spaß. Er ist halt sehr klassisch. Und die Frage, die ich mir auch so beim Gucken stellte, ist, war 1983 wirklich die Zeit für so klassisches Abenteuer? Ich mag das ja. Ich komm ja quasi sehr aus dieser Abenteuer-Ecke und lasse mich ja auch auf sowas gerne ein, wenn es mich eben auch nicht langweilt. Und das muss ich eben sagen, der Film hat mich eben nicht gelangweilt, weil er eben interessant genug war in der Besetzung und vor allem halt auch in den Flugszenen, die halt alle sehr, sehr schön sind. Und eben aber auch, was gerade so die Konstellation der Hauptdarsteller angeht, wie die eben alle miteinander interagieren und so. Das ist einfach nett genug, um eben auch so ein kleines bisschen mal einen Gang rauszunehmen, ja, und eben nicht so zu drehen, wie Spielberg es gemacht hat, alle 10 Minuten muss irgendwas Großes passieren, was quasi eine Art Cliffhanger ist, wie es halt, ne, um halt irgendwie eine Hommage zu sein an die ganzen Matinee Serials und so, sondern eben, ja, das ist halt eine andere Art von Abenteuerfilm hier.
Genau, ich glaube 83 wirklich überraschend. Ich glaube, der Film wäre wahrscheinlich bei Publikum und Kritik besser gelandet. Haha, landen hier Zwinker-Zwonker, Flugzeuge und so. Ja. Im Jahr 1963 oder 53, wie du schon sagst, fühlt sich sehr aus der Zeit gefallen an. Wohingegen natürlich Filme wie Romancing the Stone oder der erste Indiana Jones Raiders sich vergleichsweise modern anfühlen. Also ästhetisch, möchte ich mal sagen, und vom Erzähltempo und so weiter und von der Figurenzeichnung. Natürlich, die Story ist komplett klassisch. Aber der ist eben durch klassisch. Also auch in der Bildgestaltung, in der Orchestrierung, fällt extrem auf beim Score von John Barry, der eben auch, weil du gerade Moore erwähnt hast, das passt auch so ganz gut, die meisten Bonds noch, oder alle Bond-Filme vertont hat zu der Zeit. Das klingt eben alles sehr, sehr klassisch. Und ich finde, das soll auch der Schaden des Films nicht sein, auch der Schaden unseres Gesprächs nicht sein. Ich lese die kurze Inhaltsangabe vor und dann ab ins Eingemachte. Nightmare Creature schreibt bei der UFDB, O'Malley, Veteran des Ersten Weltkrieges, wird von der verwöhnten Millionärstochter Eve Tozer mitsamt seinem Flugzeug gemietet, um ihren Vater zu suchen, der in Hinterindien verschollen ist. Wenn sie nicht innerhalb von 12 Tagen findet, fällt sein Vermögen und damit ihr Erbe an seinen Geschäftspartner zurück. Völlig richtig von dir. Wollte ich sagen, nur bereits kurz gedroppt, informationsseitig, der Film wurde auch anderen Regisseuren angeboten, andere Hauptdarsteller angedacht. Ich habe gesagt, 83 war Moore schon so ein bisschen lang im Zahn. Der Roman kam 77 raus, das heißt, die werden nicht ernsthaft vor Anfang der 80er darüber nachgedacht haben oder überhaupt vor Raiders den zu verfilmen. Naja, ich würde sagen, auch da war Moore schon ziemlich lang im Zahn.
Auch das ist natürlich komplett richtig. Ja, ja, klar.
Tom Selleck hier mit seinem, ich würde mal sagen, um die 40, passt eigentlich ganz gut in die Rolle.
Ja, ich denke nämlich eigentlich auch. Ja.
Frisch genug.
Ich meine, der Film spielt halt nun in den 20ern, wird natürlich einige Male auf den Ersten Weltkrieg rekurriert. Ich frage mich natürlich, wie alt O'Malley tatsächlich sein soll, weil ich glaube, die Piloten im Ersten Weltkrieg waren auch verhältnismäßig jung.
Ja. Vielleicht ist er Mitte 20 und der suffert den einfach so ausgezehrt.
Ja. Ja, und was in der Richtung? Wer weiß. Ja. Tatsächlich einer der Punkte, von denen ich halt denke, schade, dass sie daraus nicht mehr gemacht haben, weil sie ja doch, sagen wir mal, zumindest in der ersten Hälfte des Films immer so ein bisschen hin und her mehr andern zwischen, guck mal, ist es lustig, wie besoffen O'Malley die ganze Zeit ist und oh Gott, ist das schlimm, ja, weil er hat ja offenkundig auch ein Kriegstrauma und das könnte potenziell irgendwie die ganze Mission gefährden und all das und irgendwann wird es halt einfach fallen gelassen.
Vielleicht dachte man da an die Sequels, so von wegen, davon erzählen wir dann in Teil 2 und 3, ne?
Ich bin mir nicht ganz sicher, der Film wirkt auf mich nicht so, als hätten sie wirklich ein großes Sequel,
nein.
Sequel-Idee gehabt.
Ich dachte an Quatermain, Romancing the Stone, Indie und die ganzen Reihen, die eben ein oder mehrere Fortsetzungen haben, ja.
Wie gesagt, ich finde halt, also die zwei großen Vorzüge des Films sind eben zum einen die gerade schon erwähnten Flugaufnahmen, also die Doppeldecker sind einfach hübsch, sind einfach schöne Flugzeuge und sie machen halt echt klasse Sachen dabei. Ab und an musste ich einfach auch von der Inszenierung her so ein bisschen denken an, was ich hier, das große Rennen rund um die Welt die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten und sowas. Und das sind halt natürlich auch einfach Filme, mit denen ich eben auch groß geworden bin. Gleichzeitig hat das aber auch alles so ein Ich finde, der Film versprüht so ein bisschen 70er-Jahre-BBC-Charme.
Ja. Es fühlt sich sehr nach Fernsehen an, definitiv, ja.
Und,
also nach Fernsehen von Anno Dings, nicht von Fernsehen Anno 2025.
Richtig, genau. Aber dennoch haben sie sich halt auch wirklich echt ein bisschen was einfallen lassen und eben, sagen wir mal, das wirklich, wirklich schön in Szene gesetzt. Dazu eben der tolle Score von John Barry, der eben dem Ganzen, also der für mich als Zuschauer eben auch, sagen wir mal, das Abenteuerliche rein an der Idee vom Fliegen im Doppeldecker halt transportiert. Was ich cool finde einfach. Das ist einfach, ich sag's immer wieder, er ist halt sehr, sehr klassisch und ich mag das ja sehr, sehr gerne. Ich musste zwischenzeitlich auch so ein bisschen, und da haben wir schon mal drüber gesprochen, an The Man Who Would Be King denken. Was ja auch von John Huston inszeniert wurde. Sagen wir mal, ich kann ein bisschen verstehen, warum der nicht gesagt hat, ja klar, gib mir 7 Jahre oder 8 Jahre später noch einen Abenteuerfilm, aber nicht ganz so gut und nicht ganz so, wir sagen, auch basierend auf so einem berühmten Stoff und so, mit deutlich geringerem Schauspieltalent dahinter. Aber Der zweite Punkt, den ich halt wirklich ganz, ganz toll finde, ist einfach das Zusammenspiel von Tom Selleck und Bess Armstrong. Mhm. Die beiden sind einfach echt putzig zusammen. Also vor allem Bess Armstrong klaut jede Szene, in der sie ist. Ich finde sie so großartig hier. Mhm. Und ich auch gerade die Art und Weise, wie sie dargestellt wird. Sie fängt ja in den ersten paar Minuten ein bisschen, sie fängt halt unglaublich oberflächlich an und als Charleston Flapper Girl. Ich dachte so ein bisschen, oh Gott, kommt jetzt so eine Art Proto-Willy aus Tempel des Todes auf uns zu. Aber dass sie eben sehr schnell ihren Mann stehen kann, wie man so schön sagt, finde ich eben tatsächlich ganz cool. Und die beiden kabbeln sich so herrlich. Und nochmal die Bess Armstrong, die ich, muss ich ganz ehrlich sagen, eigentlich nicht wirklich kannte aus anderen Sachen. Ich habe mir dann angelesen, dass sie die Mutter war aus My So-Called Life, ja, was ich natürlich gesehen habe, aber ich hätte sie nicht erkannt. Aber sie ist ganz hervorragend hier und ich glaube, sie hat dafür auch irgendeine Nominierung gekriegt als Best Actress oder so.
Ja, also der Film hat irgendeinen so Nischenpreis gewonnen. Das habe ich auch gesehen. Das wird in jedem Eintrag zu dem Film erwähnt, dass immer irgendwie auf dem Fantasy-Festival in Schlag mich tot Rumänien irgendwie einen Preis gewonnen hat.
Ja, ja gut. Ja. Klar. Und wie gesagt, also das hat mich halt doch über die Behäbigkeit von manchen anderen Szenen einfach so ein bisschen hinweggetröstet. Hm. Einfach den beiden dabei zuzugucken, das macht mir einfach Spaß.
Ja, der Film macht Spaß. Der Film ist auch zu kurz, um wirklich langweilig zu werden, würde ich sagen. Wirklich kompetent gemacht, kann nicht meckern. Ich glaube, tatsächlich den Gedanken, den du auch geäußert hattest, von wegen fühlt sich ab eher an wie wie ein Fernsehfilm der damaligen Zeit oder aus den 70ern, den hatte ich auch des Öfteren. Die Tatsache, dass der Film eben relativ großzügige Production Values hat, hat mich das auch zwischenzeitlich vergessen lassen. Aber immer wenn die auf dem Boden sind und wir haben eben so klassische Dialogszenen und die spielen eben in, ich möchte nicht sagen in Sets, also die sind schon on location, aber dann eben doch in Sets, also in Zeltstätten, die sie da aufgebaut haben, produktionsseitig, denke ich mir dann schon, ja, okay, das fühlt sich jetzt dann doch wieder sehr, sehr klein und sehr konventionell, um nicht zu sagen konservativ an. Ja. Also ein bisschen nicht langweilig in der Form oder bezogen auf den Unterhaltungswert, aber in der Art der Inszenierung. Ja. Es ist sehr, sehr klassisch. Aber diesmal eben klassisch nicht wohlwollend gemeint, sondern eher kritisch. Ja. Ich finde, Es ist total in Ordnung. Ich habe das Gefühl, er weiß teilweise nicht, was er aus den Schätzen macht, die man ihm auch so produktionsseitig, was das Budget betrifft, was die Besetzung betrifft, schenkt. Ich finde zum Beispiel Leute wie Robert Morley komplett verschenkt. Ja. Eines wirklich der mittelgroßen Ärgernisse auch, dass man, ich meine, ich bin jetzt kein Morley-Fan, aber er ist eben auch Teil meiner Kindheit, deiner natürlich Kindheit, wahrscheinlich vieler Menschen Kindheit.
Klar, Marvel und was nicht alles.
Ja, genau, weil er einfach auch so ein Character-Actor war, der zwischen den 50er, 60er, 70er, 80er Jahren überall aufschlug, wo es nur ging. Den besetzt man auch gerne mal Nebenrollen als amüsante, sagen wir mal, Kirsche auf der Sahne in einer jeden britischen Filmproduktion. Der kam rein, machte ein paar lustige Sprüche und zog dann mit seinen Pudeln oder Dackeln oder was weiß ich immer wieder ab. Alles cool. Und, aber hier hat man sich's ein bisschen einfach gemacht. Und ich denke, der Film macht sich hier und da einfach ein bisschen zu einfach. Ich glaube, das liegt doch tatsächlich inhaltlich bedingt an der Romanvorlage, die man vielleicht auch dem Roman vielleicht auch gerecht werden wollte. Wobei ich gelesen habe, der basiert nur lose auf dem Buch.
Ja, der Autor selber hat wohl gesagt, dass das irgendwie so eine verschenkte Chance war.
Ich wünschte, sie wäre ein bisschen wagemutiger gewesen. Ja. Auch was so, aber vielleicht ist auch, wie gesagt, wir haben jetzt Raiders, Quatermain, Juwel vom Nil genamedroppt. Vielleicht habe ich auch einfach insgeheim auch nur damit gerechnet, dass der Film eben auch so ein bisschen ein übernatürliches Element vielleicht drin hat. Mm. Etwas vielleicht ein bisschen Fantastischeres. Und das hier, der Film bleibt immer sehr, sehr bodenständig. Ich mache jetzt irgendwie unfreiwillig mache ich irgendwelche blöden Flugwitze die ganze Zeit. Das will ich gar nicht. Aber der Film bleibt sehr, sehr auf dem Boden der Tatsachen. Es geht eben tatsächlich um einen Erbschaftsstreit, bei dem ich mir schon zu Beginn dachte, oh, das ist ja spannend. Nicht. Ja. Und es bleibt dann eben auch bis zum Ende dabei. Und ich meine, er nimmt das so als Anlass, um auch jede Menge große Action-Set-Pieces zu zeigen. Aber letztendlich geht es eben immer darum, da geht es um eine Millionärstochter, die ein Unternehmen erben soll und nicht viel anderes. Findet, ne?
Genau. Ja, ist richtig.
Und das fand ich ein bisschen schade auch.
Ich glaube, es ist halt eher so eine, aber das ist, ich glaube, dieses ganze Erbschaftsding ist halt natürlich der MacGuffin des Films und interessiert ihn eigentlich auch selber gar nicht. Es geht eben wirklich eher um die Set-Pieces auf der Reise von Istanbul nach China letztendlich. Ja. Über Afghanistan und Nepal und so.
Alles gedreht im ehemaligen Jugoslawien. Ja.
Korrekt. Ja. Und
schön dort, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, sagen wir mal, für mich als völlig unbelasteten Menschen ist das auch einigermaßen überzeugend. Mhm. Also ich kann mir, also viele der Locations, die sich da ausgesucht haben, die stelle ich nicht in Frage. Ne? Also das mag eben auch daran liegen, dass sie eben, was ich keine Ahnung, 10.000 Statisten haben.
Ja,
und eben auch sehr, sehr viele verschiedene Ethnien halt hingebracht haben. Ich meine, also ich mag ja Brian Blessed. Brian Blessed ist ein großartiger Schauspieler mit dem größten Mund diesseits der Themse und der lautesten Stimme, und ich sehe ihn immer wieder gerne, und wir hatten ihn ja auch schon mehrfach, ob das jetzt bei Flash Gordon war oder bei Episode 1 und so. Aber ich mochte auch zum Beispiel seine Auftritte bei Blackadder und weiß nicht alles. Also großer Schauspieler, auch gern natürlich in Shakespeare-Stoffen und so. Und wenn man ihn kriegen kann und er eben so eine Larger-than-Life-Figur spielen kann, wie hier Suleiman Khan, dann ist das natürlich schon ganz cool. Aber es ist natürlich, man muss natürlich ganz ehrlich sagen, so richtig afghanisch sieht er nicht aus.
Ich fand das Brown-Fässige ehrlich gesagt nicht schlimm, weil der Film ja genau wie Raiders rekurriert auf die bereits von dir erwähnten Filme, die in den Matinee-Vorstellungen oder diesen Serials, diesen alten Adventure-Serials rekurriert inhaltlich. Und es eben, und da war es eben, ja, ich weiß, es ist rassistisch, klar, aber relativ normal, dass ich eben weiße Schauspieler Farbe ins Gesicht schmieren.
Es ist natürlich, und dafür ist auch seine Rolle zu klein, dafür ist natürlich auch aber seine Star-Persona, also wenn man das davon reden kann, aber seine Präsenz als Schauspieler zu groß, als dass man sich da wirklich drüber beschweren könnte. Und es ist halt nicht Sean Connery in man lebt nur zweimal. Aber
ich glaube, die meisten Menschen sagen auch, ach, das ist Brian Blessed und nicht, oh, wer ist dieser, dieser Orientale, der da zu dem Balkan spielt.
Genau, aber ja, es ist tatsächlich alles ein bisschen, also nichts von dem, was du gesagt hast, ist falsch. Ganz im Gegenteil, ich hatte auch gedacht, Robert Morley ist ein bisschen verschenkt. Es ist halt auch 9 Jahre, bevor er gestorben ist, gedreht worden. Vielleicht, ich weiß nicht, ob seine letzte Rolle war, aber ich denke schon, dass er halt so gut wie in Rente sich befand. Und man sieht ja, dass er letztendlich, keine Ahnung, vielleicht 3 Tage am Dreh beteiligt war und er hat eigentlich immer nur so kleine Zwischeneinspieler bringt, nochmal total putzig sind. Und ich sehe ihn gerne, und was er da mit seinem Sekretär da irgendwie bespricht, ist eben auch lustig genug. Aber es ist nicht so, als würde es tatsächlich die Story in irgendeiner Form groß weiterbringen. Ja. Weil ich glaube, der MacGuffin, der dazu führt, dass sie eben quer durch Asien fliegen, ist eben einfach nicht interessant genug. Und außer, dass eben hier Bentick, den Robert Morley halt spielt, halt ab und an mal irgendwie eine Statusmeldung bekommt, wo sie sich gerade befinden, und dann halt einmal kurz diesen deutschen Piloten losschicken darf, hat er ja letztendlich nichts zu tun.
Genau. Wir sollten ergänzen, weil ich glaube, die Inhaltsangabe tut es nicht, dass Bantic quasi der ist, der mit Bess Armstrongs Figur, also Eve, um das Erbe ihres Vaters konkurriert. Genau.
Genau.
Der andere Geschäftsführer, Teilhaber, Anteilseigner, whatever.
Richtig. Also im Prinzip, wenn man so möchte, der Oberböse.
Ja.
Ja. aber so richtig, er wirkt halt überhaupt nicht böse, sondern halt, ja, bestenfalls irgendwie, weiß nicht, gierig.
Ich will hart, aber gerecht sein. Man konnte ihn komplett aus dem Film rausschneiden. Es würde nichts fehlen. Also er hat tatsächlich 3 Szenen, die völlig losgelöst sind vom Rest der Handlung. Und wenn er nicht drin wäre, es wirkt eher so wie, als hätte man irgendwie nach Abschluss der Dreharbeiten festgestellt, oh, man bekäme Robert Morley für einen Nachmittag für kleines Geld. Lass ihn doch einfach nochmal so ein bisschen ein paar Szenen drehen.
Ja. Ja, so in etwa wirkt das tatsächlich.
Er interagiert ja nie mit irgendwem des Personals. Nur nicht mal hier mit den Leuten, die er losschickt, um Eve zu töten. Er sagt nur, hier hat General Eisner oder wie auch immer der dann hat
heißt. Von Hess.
Von Hess, natürlich. Von Hess ist geschafft. Ja, leider nicht. Oh, Mist, dann schicken sie jemand anderen.
Ja. Also, ja. Wie gesagt, nochmal, ich mag, oh Gott, jeder mag Robert Morley und das ist natürlich schon lustig, wenn er da irgendwie sagt, irgendwie bieten sie so und so viele Rupien und wir haben gar nicht so viele Rupien, meint der Sekretär und er sagt, ich habe auch gesagt, nicht zahlen. Ich finde, das ist natürlich, das ist eine schöne Szene, es ist ein schöner Dialog und er ist lustig und er ist eben auch schön gespielt und all das, aber ich gebe dir natürlich völlig recht, er muss überhaupt nicht hier drin sein.
Ich glaube, Stück, damals ja. waren wir einfach noch, und ich glaube, das erklärt auch viele der Kritiken, so in dieser Zwischenphase zwischen, die Ära des New Hollywood Cinema ist vorbei, jetzt wird es halt nicht mehr so gewagt und aufregend und die ganzen freshen junge Filmmacher sind eben auch im Establishment angekommen und machen jetzt andere Stoffe. Also ja. Und jetzt kommen eben so die neuen Jungen nach und machen diese großbudgetierten, dicken Fantasy-Action-Abenteuer, ja. irgendwie Tentpole-Filme, für die die Leute um den Block lang sich in die Schlange stellen, um ins Kino gehen zu können. Ja, und da grätscht dann eben sowas rein wie das hier. Was halt nicht Fisch noch Fleisch ist, ehrlich gesagt.
Ja, also sagen wir mal, das, was du sagst, ist nicht falsch, aber ich glaube, die Bewertung dessen gefällt mir nicht so ganz, weil ich verstehe auch wohlgemerkt die kontemporären Kritiken, die natürlich, und das haben wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gemacht, sagen wir mal, in die vergleichende Ecke mit den anderen größeren oder blockbustigeren Sachen geht. Es ist logisch, es ist total logisch, wenn du 83 halt sowas halt rausschießt, wenn eben gleichzeitig andere Sachen im Kino sind, das bleibt nicht aus. Aber ich habe ihn halt nun mal nicht 83 im Kino gesehen, sondern ich habe ihn jetzt zu Hause mir angeguckt, 40 Jahre später und eben, sagen wir mal, mit einem Fable für Abenteuerfilm. Und ich versuche ihn halt tatsächlich auf seiner eigenen Ebene mit mir anzugucken. Und ich finde ihn halt nochmal durchaus ab und an, also bodenständig hast du gesagt, behäbig habe ich gesagt. Das ist alles, glaube ich, richtig und gut und dennoch hat er aber seine Berechtigung als eben ein unterhaltsamer, und das meine ich nicht negativ, aber ein unterhaltsamer, spaßiger, an manchen Stellen sogar durchaus spannender Abenteuerfilm, der versucht eben, sagen wir mal, eine verhältnismäßig einfache Geschichte, um verhältnismäßig nachvollziehbare Geschichten, Figuren zu erzählen, mit ein paar sehr, sehr hübschen Aufnahmen und also auch gerade zum Beispiel der Angriff da von O'Malley auf das Camp von Suleiman Khan ist sehr, sehr gut inszeniert, der große Schlusskampf ist sehr, sehr gut inszeniert, sowieso die also auch dieses Fluggefecht zwischen hier von Hess, wie er offenkundig heißt, und O'Malley halt in den Doppeldeckern, das sieht ziemlich gut aus. Und ganz ehrlich, ich erwarte gar nicht mehr.
Ja, das ist ja das Problem. Ich meine, damit hadere ich jetzt auch gerade so in unserem Gespräch, ehrlich gesagt, nicht, weil ich Sorge habe, wir haben zu wenig über den Film zu sagen. Ich könnte, wenn du mich jetzt lässt, ich glaube, ich will es einfach nicht, irgendwie, glaube ich, 30 Minuten über den Film monologisieren. Aber er ist einfach zu, er ist zu gut, um ihn abzuwatschen und ich glaube, er ist auch einfach zu ehrlich und nett, authentisch und gut gemeint, um ihn irgendwie wirklich böse zu sein. Gleichzeitig ist er aber, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, womit ich gerade hadere, nicht besonders genug, als dass ich wirklich emotional diskursiven, wie auch immer, Spruch machen kann meinerseits, um zu sagen, ja, ich empfehle den jetzt ausdrücklich. Oder das ist irgendwie schon ein gutes Ding, weil er ist natürlich offensichtlich ein Kommerzprodukt, aber im Rahmen dessen, was er leisten kann und leisten will und leisten tut, macht er schon ordentlichen Job. Ich befürchte einfach nur, er trifft nicht hundertprozentig mein Geschmäckle, weil ich eine geringere Vorliebe, Liebe habe für einfach dieses Genre als du. Ich weiß nicht, komisch, das jetzt zu sagen, von einem, vielleicht aus dem Munde eines Mann mittleren Alters zu hören, aber ich fühle mich immer noch so ein bisschen zu jung für diesen Film und das meine ich jetzt gar nicht respektierlich in irgendwelche Richtung, also es mag durchaus wahrscheinlich Teenager geben, die diesen Film mehr lieben, ich kenne sie nicht, aber irgendwo da draußen werden sie sein, aber ich gucke mir das so an und denke mir, Robert Morley, Jack Weston, Wilford Brimley, viele alte Männer, sehr klassischer, fast klassizistischer Stoff, ich weiß nicht, es ist das, was der Film gut macht, ist auch für mich sein großes Defizit, nämlich, dass er ganz, ganz wenige Überraschungen bietet. Ich finde, er emuliert unglaublich gut dieses Gefühl, was so alte Abenteuerschicken bei mir auslösen, und zwar die besten ja. von ihnen, in seinen besten Momenten. Aber ja. er ist eben auch so ein Film, bei dem ich bedenke, und da fällt eben dann doch das Produktionsjahr rein oder mein Bewusstsein davon, dass der Film eben 83 produziert wurde und nicht 1953, denke ich mir.
Ja.
Ja, irgendwie so ein, vielleicht so, oder zwei so transgressive Momente, wo der Film gesagt hätte, nicht irgendwie, wir durchbrechen die vierte Wand und zwinker mal in die Kamera oder vielleicht ein bisschen was Harmloseres, wo der Film sagt, das ist ja schon, wir spielen ja auch ein bisschen mit Stereotypen und Klischees, wäre mir ganz lieb gewesen. Aber vielleicht ist auch gerade das seine Qualität, dieses komplett unironische. Und ich wollte kurz erwähnen, ich freue mich immer, Cassandra Garber zu sehen, die wir, glaube ich, jetzt fast in jeder ihrer großen Rollen, die wir im Podcast hatten, in Conan, in Beastmaster und hier spielt sie eben die Orientalin oder so, eine afghanische Tochter, das wie auch immer, die Gefangene hier von Süleyman Khan.
Genau.
Gut. Ja. Ich wollte sie mal erwähnt haben. Und ja, ich glaube, mein Punkt ist auch gemacht. Ich weiß, ich kann den auch nicht besser formulieren.
Ich finde das aber einen richtig guten Punkt, weil ich habe das ja nur schon wirklich mehrfach erzählt. Es sind halt, also Filme dieser Art, mit denen bin ich halt auch wirklich einfach groß geworden. Also sagen wir mal, die ganzen Johnny Weissmüller, Tarzans, Charlton Heston in Secret of the Incas und sowas. Ne? Das sind halt also Sachen, die liefen halt irgendwie in den frühen 80ern im dritten Programm am Sonntag nach Mittag, und meine Eltern haben irgendwie Mittagsschlaf gemacht und ich hatte nichts Besseres zu tun, als dann davor zu sitzen. Danach wurde der Fernseher auch wieder ausgemacht und so, und die ganzen Musketiere und Zorros dieser Welt und weiß nicht alles. Piratenfilme, komm, you name it.
Ja.
Das sind so Sachen, die eben meine frühe filmische Bildung halt ausgemacht haben. Und da fühle ich mich halt einfach unglaublich wohl. Und ich glaube, das ist etwas, was ich eben an diesen Filmen eben auch so schätze. Ich gucke mir halt sowas an wie High Road to China und denke so, das ist ein bisschen wie nach Hause kommen. Mhm. Na, das ist eben, das Set-Design ist schön. Ich mag die Klamotten, die sehen so gut aus. Ich will ganz dringend diesen Mantel von Tom Selleck haben, diesen Fliegermantel, der ist so klasse. Und Bess Armstrong macht so eine gute Figur, und Jack Weston ist ein guter Sidekick Character und so, und dann wird die ganzen kleinen Auftritte, wie Brian Blessed und Robert Morley, haben wir schon gesagt, Wilford Brimley hast du gerade erwähnt, das ist Spoiler, dann halt der Vater, den sie halt die ganze Zeit suchen. Habe ich auch gleich noch eine Nebenbemerkung zu. Das ist einfach, ja, natürlich sind das alte Männer. Es waren damals schon alte Männer, aber es sind eben alte Männer, die man eben auch in 20.000 Sachen gesehen hat. Und entsprechend ist das eben, es ist wohlig. Es ist wirklich wohlig. Es ist wie im Prinzip, Filme sind für mich wie Leines Schmusedecke. Mhm. Ja? Und deswegen habe ich halt, glaube ich, auch so einen Spaß dran. Und vor allem, wenn die Filme, und das ist ja, der ist ja sehr klassizistisch, fand ich übrigens auch ein schönes Wort, aber er ist verhältnismäßig modern und also, ja, heute nun auch nicht mehr, über 40 Jahre später, aber halt zu der Zeit war er halt verhältnismäßig modern, aber in seiner Machart überhaupt nicht. Und das ist halt einfach, irgendwie ist es so angenehm, dass dann eben sowas eben auch produziert wurde einfach noch. Das fühlte sich einfach gut an. Wilford Brimley, ganz kurz erwähnt, ja. Ich glaube ja, das ist nur so eine Hypothese von mir, der Grund, also die Tatsache, dass er in diesem Film drin ist, führt, glaube ich, dazu, dass das Indiana Jones Fandom, in dem ich mich halt, wie gesagt, vor ein paar Jahren sehr bewegt hat, so eine Art Headcanon hat, dass der verschollene hier Ravenwood, Abner Ravenwood, aha, im Prinzip aussehen würde wie Wilford Brimley, wenn man ihn dann finden würde. Aha. Ja, schon ganz, ganz viele so Buchcovers oder Poster gesehen, die halt wie so ein bisschen so in diese Drew Streisand oder Richard Amsel Richtung gehen sollen, wenn dann eben, da wird dann der gerne mal so dargestellt, wie eben Mr. Diabetes höchstpersönlich.
Bitte, der arme Wolf. Ja,
und ich hab mich halt immer gefragt, warum eigentlich? Ich meine, ja, klar, warum nicht? Ja, könnte aber auch jeder andere sein. Aber ich vermute mal, weil er halt sich eben auch in solchen Filmen wie diesem hier halt aufgehalten hat, ist das dann offenkundig naheliegend? Ich weiß es nicht.
Ja. Ich muss ja auch dazu sagen, ich mag Wilford Brimley wirklich sehr, sehr gerne. Er zaubert mir jedes Mal ein Lächeln aufs Gesicht, weil ich verbinde ihn komplett mit einer seiner späteren Rollen, die war für mich sehr, sehr prägend, weil ich eben auch ein riesen John Woo-Fan bin und er in Hard Target Onkel Deville spielt und mit einem französischen Akzent spricht. Und ich fand das super immer. Was natürlich komplett nicht zu seiner Rolle passt und ich glaube, man auch ihn nur so jemals besetzen konnte, wenn man eben aus Hongkong kommt und sagt, ich spreche die Sprache selber nicht so gut. wen besetze ich jetzt mal so als, ich glaube, Franco-Kanadier? Wilford Brimley. Und ich liebe ihn ja tatsächlich, ja. Ach so, übrigens hier noch eine Hongkong-Connection. Wir haben ganz selten so, also wir versuchen ja immer so ein Programm zu machen, was in der Folge innerhalb der Folge stimmig ist, aber diesmal haben wir sogar ein übergreifendes Motiv zu unserer letzten regulären Folge zu Eastern Condors, weil das ist ja auch eine Golden Harvest-Produktion.
Ja, stimmt.
Von Raymond Chow produziert und tatsächlich so. Einer der Versuche von dieses Hongkong-Studios in Hollywood Fuß zu fassen. Naja gut, hat nicht so gut geklappt. Ich meine, wir mögen den Film, aber er war weder kommerziell noch seitens der Kritikerschaft ein Erfolg. Und ich war jetzt durchaus auch gespannt drauf. Also und bin wohl ich überrascht, weil der Kontext, der dieser Film begegnet ist, so von der Kritik und vom Publikum geächtet, war so schlecht, dass ich dachte, ach so, ja, so. Das hat er jetzt auch nicht verdient.
Ja, absolut. Also ich denke, also sagen wir mal.
Er macht ein bisschen wenig aus dem, ne? Aus diesem Alkoholismus seines Helden, aus dem Kriegstrauma. Das sind schon noch so lose Enden, bei denen ich immer dachte, greif die doch nochmal auf. Da steckt doch, da wäre noch Fleisch an den Knochen. Aber ihr müsst eben auch wirklich gut anrichten und das tun sie nicht. Und vielleicht ist dann auch einfach dafür, sind dann 100 Minuten vielleicht auch einfach zu wenig, weil man will ja auch sehr, sehr viel Geschichte erzählen und vier, fünf große Set-Pieces drin haben, sehr episodisch erzählt, auch das sehr klassisch, aber eben so ein bisschen auf Kosten der Figuren zeichnen
tatsächlich. Ja, ein bisschen. Also ich glaube, der Film versucht es zu umgehen, indem er eben genug halt Schauwerte denn doch bietet zwischendurch und dass er eben, sagen wir mal, die beiden, dass er sich eben einfach in der Figurenzeichnung wirklich ausschließlich auf die beiden Hauptfiguren bezieht. Und auch da bleibt ein bisschen was auf der Strecke, das gebe ich ja durchaus zu. Und damals funktioniert halt einfach vor allem deswegen, weil halt die beiden einfach wirklich drollig miteinander umgehen. Aber ja, es wird nochmal, nichts von dem, was du gesagt hast, ist falsch. Ich glaube, es ist einfach nur die Bewertung, die halt einfach unterschiedlich ist. Ganz kurz nochmal eine Raiders Connection, Wolf Kahler. Der Oberst Dietrich, gespielt hat in Raiders, ist halt hier eben der gegnerische Pilot, darf auch zwei Worte oder drei auf Deutsch sagen und nochmal, ich glaube nicht, dass seine reine Anwesenheit eben diesen Aspekt da noch weiter rausarbeitet, aber ich glaube eben, den Film halt so direkt eben mit diesen anderen Abenteuerfilmen zu vergleichen, tat der zeitgenössischen Kritik nicht gut und natürlich dem Film erst recht.
Der war, glaube ich, der kam ein Jahr vor dem ersten Quartermain-Film, wo es Richard Chamberlain und Sharon Stone, ne? Sonst, oder zwei Jahre sogar. Ich glaube, hätte man ihn mit diesen verglichen, hätte High Road to China durchaus gewonnen. Okay, noch ein Tidbit für die progressiv deckte Mensch unter uns. Evie Tozer darf am Ende den Tag retten. Und tatsächlich hat den cooleren Action-Moment und den besseren Helden-Moment, möchte ich mal sagen, als der nominelle Held des Films. Also eigentliche Patrick O'Malley, also Tom Selleck. Ja. Fand ich gut. Etwas rückschrittiges Element, was ich aber durchaus amüsant fand, ist der chinesische Baddie da ganz am Ende, sieht echt aus wie Dr. Fu Manchu.
Total.
Es fällt extrem auf, weil eben seine komplette Armee und seine ganze Stab von Handlangern eben relativ, also zeitgemäß und betont unrassistisch porträtiert werden. Und also einfach so als Soldaten ihren Job machen. Und er kommt und schreitet dazwischen entlang wie Christopher Lee in irgendwelchen Jess Franco-Filmen.
Ja, total. Ja, das ist mir auch aufgefallen, auch mit diesem angeklebten Bart und so. Das ist schon, ist eine seltsame Entscheidung tatsächlich.
Ja, ja.
Ne? Weil, wie gesagt, ansonsten gibt sich der Film eben sehr viel Mühe, da eben auch sehr divers zu sein, eben in der Besetzung. und eben auch, sagen wir mal, Evie eben auch als eine starke Frauenfigur im Rahmen der Möglichkeiten halt zu präsentieren. Ich meine, sie ist diejenige, die halt permanent, ich meine, gut, sie schmeißt halt mit ihrem Geld um sich, aber sie ist halt diejenige, die im Prinzip die gesamte Story vorgibt und eben den Weg permanent ansagt und alle anderen haben ihr gefälligst zu folgen. Und sie kann fliegen und sie kann dieses und sie kann jenes und ab und an darf O'Malley halt mal, sagen wir mal, seine Qualitäten rausholen und sie dann mit dem Arsch einreißen und so. Und also ich würd tatsächlich nicht ganz so weit gehen und sagen, dass halt da die Sachen, also die Ansätze verschenkt sind. Mhm. Aber ich würde dir absolut zustimmen bei der Aussage, dass diese Sachen teilweise etwas vielleicht zu kurz gedacht sind oder halt, sagen wir mal, etwas befriedigender hätten verknüpft werden können. Ja. Aber wie gesagt, ich mag den Film wahnsinnig gerne und zumindest, wenn man eben mit solchen Filmen aufgewachsen ist wie ich, dann würde ich dem auch eine uneingeschränkte Empfehlung aussprechen.
Die Synchro ist ein bisschen ruppig, ist mir aufgefallen, aber ich habe dann irgendwann geswitcht auf Englisch, weil es tatsächlich ein bisschen, es wirkte unzeitgemäß, weil es sind immer noch die 20er und in der deutschen Fassung sagen sie dann, ich glaube für Shut Up ist immer Schnauze und Bitch ist immer Nutte und ich dachte, lass mal. Aber so war das eben Anfang, Mitte der 80er.
Ja, ich habe ihn auf Englisch gesehen, von daher bin ich da.
Ich habe ihn dann auch auf Englisch gesehen, ja. Not in English, but in German ist unser kleiner Werbebreak jetzt und in dem reden wir natürlich, weil wir es müssen, weil wir es können, weil wir es dürfen, weil wir es lieben über Alina Fox. Und was hat die denn Neues zu berichten? Auf dem Kerbholz.
Das hast du aber schön gesagt. Nichts Neues in dem Sinne, aber natürlich das altbekannte und sehr, sehr liebgewonnene und auch immer sehr abenteuerliche, weil, naja, wie gesagt, ich mag das halt. Und es kommt natürlich in meinen Geschichten auch immer wieder durch, die Abenteueraspekte. Auf alinafox.de kann man sich davon ein Bild machen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, das sollte kein Wortspiel sein, indem man eben auf die ganzen verschiedenen Seiten geht, die meine Figuren erklären und sich Preview-Comic-Seiten anguckt und dann hoffentlich davon so überzeugt ist, den Shop zu besuchen, um dort dann entweder die Einzelhefte, den Sammelband oder die Hörspiele zu bestellen. Da würde ich mich sehr drüber freuen, weil es mich immer sehr unterstützt und also nicht nur monetär, sondern auch einfach, was man, das Ego muss ja auch mal zwischendurch gestreichelt werden. Und dann male ich mal meinen Namen drauf und dann mache ich noch kleine Zeichnungen dazu und ich bin sowieso sehr zugänglich, was das angeht und sehr dankbar.
Ich bin sehr zugänglich. Das klingt gut. Wie so ein Tierchen, was man auch lieb hat. So ein feuergebender Hund. Ich liebe Hunde. Uff. Ja, wer uns das weiter unterstützen möchte, kann das unter patreon.com/Bahnhofskino tun. Das sage ich auch jede Woche gerne wieder. Und halt es doch gerne kurz, weil all das, was man dort kriegt, findet man eben auch unter dieser URL doch mal angezeigt. Das ist eine ganze Menge. Und vor allem kriegt man das gute Gefühl, einfach den unabhängigen Filmjournalismus, die Filmblogosphäre, das Filmpodcastertum damit unterstützt zu haben. Und so können wir weiterhin unkommerziell, werbefrei und unabhängig einfach Filmauswahlen treffen. So, weil tut ja sonst keiner. Doch, korrekt. Ist Quatsch, aber ne, ihr müsst nicht dazwischen irgendwie Matratzenwerbung ertragen und irgendwie den Hinweis, dass vielleicht potenzielle Werbepartner nicht konform gehen mit dem Inhalt des Podcasts. Also, nee, also haben wir nicht, brauchen wir nicht. Genau. Wir reden über, was wir wollen.
Wir nennen es unabhängig, genau. Unabhängig,
richtig. Hard Ticket to Hawaii aus dem Jahr 1987 ist der zweite Film des Tages von Andy Sidaris. Ich habe mich gewundert, du hast dich vielleicht auch gewundert, dass Schläfer so lange gebraucht hat, um den Film zu verhackstücken. Ich wundere mich ein bisschen über uns, auch dass wir jetzt erst Andy Sidaris aufgreifen, weil der hat ja einige Stoffe gemacht, die klassisches Videothekenfutter bieten, die auch nach unserem Gusto sind, aber es ist eben auch Videothekenfutter, was sich sehr, sehr nach Bahnhofskino anfühlt. Insofern, dass eben alle fünf Minuten was ganz Tolles Neues passiert. Und wenn sich gerade eine junge Frau wieder angezogen hat, sich die nächste schon wieder auszieht.
Ja, oder zwischendurch mal irgendeiner von einer Gummischlange angegriffen wird oder so. Ja, ich glaube, meine persönliche, die Abneigung wäre zu viel gesagt, meine persönliche Skepsis, so, das wäre vielleicht das bessere Wort, ist eben, glaube ich, in den offenkundigen Mängeln dieser Filme begründet. Dass ich halt immer so ein bisschen befürchtet habe, dass das halt einfach zu wie du mal schön sagst, so Zwinker-Zwonker ist. Ja. So ein bisschen zu sehr Sharknado und so. Natürlich deutlich eines Besseren belehrt hier. Und vielleicht kommen ja noch ein paar mehr. Der gute Herr Sedaris hat ja noch ein paar auf Lager. Ja. Und ich eben wie gesagt in der Kinoauswertung wenig von dem Film mitbekommen habe, hat das eben auch was damit zu tun, dass eben jetzt gerade der erst rausgeholt wurde.
Ja, Kinoauswertung gab es zumindest in Deutschland nicht.
Ich meinte bei den Kindern vom Bahnhof.
Ach so, ja, Entschuldigung. Ich lebe schon ein paar Jahre länger mit dem Film, deswegen war ich auch, glaube ich, gar nicht so scharf drauf, als wir den Film damals hätten vor Ort sehen können, nochmal vor Ort zu sehen, weil ich dachte, ich habe den ja schon dreimal geguckt. Mhm. Mir reicht es dann auch damit. Ich habe ehrlich gesagt jetzt auch diesmal vor dem Wiedersehen befürchtet, mir könnte es reichen, weil, wie gesagt, ich kann ihn stellenweise schon mitsprechen und ich hatte jetzt noch Spaß daran. Er war mir eine Zeit lang ein bisschen über. Ich habe tatsächlich meinen Blog in den Nullerjahren mal angefangen, da hieß es noch anders, da hieß es noch nicht Bahnhofs Kino, so hieß es erst ab 2010 oder so, zwei, drei Jahre bevor wir anfingen, jetzt auch einen Podcast dieses Titels zu gestalten. Ich versetze nur ganz holprig heute zu Ende. Egal. Und ich dachte ehrlich gesagt, es würde auf ewig mein Schicksal bleiben, über solche Filme zu schreiben, weil es ja niemand sonst tut. Über Hard Ticket to Hawaii und Lady Terminator und The Stabilizer und irgendwelche philippinischen Actionfilme und dergleichen. Und dann habe ich eben festgestellt, ach nee, das machen jetzt alle bei YouTube. Und dann kamen 1, 2, 3 Jahre eben später auch Schläferz und wir hatten unseren Podcast und ich habe dann ehrlich gesagt auch Anfang der 10er Jahre fast komplett aufgehört, über solche Filme zu bloggen, weil ich dachte, okay, das machen jetzt andere und du und ich, wir reden gar nicht so gerne über diese Art von Stoffen, weil das auch das ist jetzt schon irgendwie anderswo vielleicht überstrapaziert und gibt auch diskursiv nicht so viel her. Und all das hat jetzt so mit reingefärbt in meine Nervosität jetzt irgendwie vor dem Wiedersehen, insofern, dass ich dachte, ich hoffe, ich habe überhaupt Spaß daran und denke mir nicht mittlerweile, irgendwie jeder Gag wurde schon in irgendeinem YouTube Feature dazu gemacht und meinetwegen auch bei Schläferz. Weil der Film hat ja nun mal doch jetzt fast schon 40 Jahre auf dem Buckel, über den wird seit es das Internet gibt, eigentlich gespottet in kleinerer oder größerer Form. Und ich weiß gar nicht, ob der Film das überhaupt erträgt, auf seinen Schultern tragen kann, diese Häme. Ja. Andy Sedaris ist tot, der muss es nicht mehr. Nee, also ich hatte Spaß jetzt trotzdem wieder daran.
Auch das ist komplett nachvollziehbar. Also, was du gerade alles erzählt hast, aber ja, den Spaßfaktor, den kann ich auf jeden Fall auch unterschreiben. Weil ich glaube, der Film, der will eben auch einfach nur Spaß machen.
Ja.
Der will gar nicht groß analysiert werden, der will sich selber gar nicht über sein Genre lustig machen, der will auch nicht das Größte, Beste, Schönste sein, sondern er will einfach nur das sein, was er ist. Und ich schätze das sehr.
Ja.
Weil ich irgendwie denke, das ist unprätentiös.
Ja.
Also ich habe mir zwischenzeitlich schon so ein bisschen die Frage gestellt, wer kommt eigentlich auf sowas? Na, also ich keine Ahnung, vielleicht bin ich auch selber einfach zu sehr Künstler. Ich denke halt, wenn ich hier einen Haufen Kohle hätte, um etwas zu veröffentlichen, dann hätte ich auch gerne sowas wie eine Aussage. Zumindest irgendetwas, was ich halt wirklich dringend mal umsetzen möchte. Oder ne, also so ein bisschen Herzblut irgendwo reinstecken. Das sind ja auch meistens genau die, sagen wir mal, in Anführungsstrichen trashigen Stoffe, die ich eben auch lieber mag. Und da kommen wir halt immer sehr schnell auf Russ Meyer oder John Waters, die ja nun auch natürlich eben auch aus finanziellen Gründen ihre Sachen gemacht haben, aber dann zumindest halt mit so einem Twist, dass sie Dinge reingebracht haben, die sie selber mögen oder die sie eben gerne einfach mal selber sehen wollten. Und ganz ehrlich, wer bin ich, dass ich das an die Sedaris absprechen möchte, weißt du? Aber es wirkt halt nicht so, sondern es wirkt halt einfach wirklich, das wirkt einfach so, als hätten alle einfach nur einen Haufen Spaß gehabt an dem, was sie da machen wollten. Und es sieht eben auch noch gut aus. Das muss man ja auch sagen. Der Film sieht ja nicht kacke aus, ganz im Gegenteil. Der ist eben durchaus sehr handwerklich ordentlich gemacht.
Ja.
Ein paar sehr hübsche Effekte alles in allem und eben viel Gore, Blood, Tits, Bullets, das ist also alles, was man eben wirklich aus so einem B-Movie halt gerne haben möchte, ist da drin. Die Schauspieler sind gar nicht so schlecht. Also, ich habe mir jetzt nur noch mal auf Deutsch gesehen, von daher weiß ich nicht so genau. Ich meine, ein paar von den Leuten sahen, also gerade so in der Gruppe rum, um hier den, wie heißt er, Jade?
Jade ist der mit den langen Haaren und Rowdy ist der mit den kürzeren.
Ja, genau. Nee, dann meinte ich meinte den Ober. Baddy,
Chang. Der Ältere?
Nee, den unteren, oder Seth. Seth Romero.
Da gibt's ja einige, aber okay, ich weiß.
Genau, der dem, ich weiß gar nicht mehr, Donner, glaube ich, ins Gesicht schießt.
Das ist unglaublich ergiebig für Menschen, die den Film nie geguckt haben. So, ja, total. Wie heißt der Dings, der...
Genau, ja, es tut mir ein bisschen leid. Aber
das ist gut, deswegen hören das Menschen zu.
Romero, der dann letztendlich von der Schlange auf dem Klo getötet wird. Hm. Genau, so, jedenfalls...
Als er schon ein Messer im Bauch und einen Feind im Rücken hat.
Toll, ganz toll. So, aber... Der macht seine Sache ja nun auch durchaus ganz gut, aber eben alles drumherum wirkt eben so ein bisschen auch so, als hätten sie eben in der Synchronisation vielleicht dann auch ein bisschen was rausgeholt, weil sie eben, sagen wir mal, die meisten haben eher so einen etwas dümmlichen Blick. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben vielleicht, dass die Delivery der Sätze vielleicht auch gar nicht so anspruchsvoll dann war. Aber wie gesagt, es macht alles einen wirklichen Spaß. Und das ist vielleicht die Beantwortung deiner Frage von vorhin. Die Schläferz-Fassung macht nichts kaputt. Mhm. Ganz im Gegenteil. Sie haben diesen Film halt sehr gefeiert und sich sehr über alles gefreut. Das heißt, ja, natürlich gibt es auch so Dinge, die halt irgendwie aufplopsen und was kommentieren. Aber es ist nicht so, als würden sie auf irgendwelche Fehler hinweisen, sondern es ist halt größtenteils, sie feiern das eben tatsächlich. Wie absurd und wie bekloppt das eben alles ist. Also ich glaube nicht, dass der Film das braucht. Mhm. So, aber es machte durchaus Spaß, halt so diesen Running Commentary dazu haben, weil eben sie sich vielleicht auch gedacht haben, so zum Schluss gehen wir eben raus mit einem versöhnlichen Blick auf B-Movies oder wie man es auch mal nennen möchte.
Das freut mich. Freut mich, das zu hören. Da muss ich es mir nicht mal selber angucken, aber vielleicht mache ich es eines Tages doch mal. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, der Film ist schon besonders auch in Andy Sidaris schaffen, dass schon diesem Film hier sehr ähnlich ist, in Gänze betrachtet, insofern, dass es eben immer bevölkert ist von Männern mit dicken Muskeln, von irgendwelchen Sportlern, die Gastauftritte haben, natürlich reihenweise Playmates, die hier ausschlagen und dicke Wummen ziehen, die sich auch bei jeder Gelegenheit gerne entkleiden und alles eben Shot on Location in Hawaii. Mhm. Fast immer produziert mit Aline Sedaris, also seiner Frau, an seiner Seite und offensichtlich ja aus dem, glaube ich, auch großem persönlichen Interesse einfach an diesen Themen, an diesen Sujets entsprungen. Insofern fand ich das, was du gerade gesagt hast mit Russ Meyer, sehr, sehr cool. Ich glaube, dieser Film, wie alle Andy Sidaris-Streifen, erreicht nicht die Güte der besten Russ Meyer-Streifen. Das ist mir schon klar. Aber insofern schon eine Parallele, als dass sie natürlich auch aus kommerziellen Gründen überwiegend entstanden sind und dann eben eine sehr persönliche Note bekommen haben. Und das macht eben, finde ich, auch die Andy Sidaris-Streifen ganz gut. Die Dichte einfach an Wahnsinn, die dieser Film hat, die haben die anderen Sidaris-Streifen, die ich gesehen habe, ich habe so 6, 7 Filme von ihm gesehen, nicht. Die sind auch gut. Die davor erschienen sind, noch ein bisschen bodenständiger, um mal dieses Unwort wieder aufzugreifen. Die danach ein bisschen alberner, also noch alberner, aber irgendwie kalkuliert alberner. Und der hier ist für mich so, trifft für mich so den absoluten Sweet Spot zwischen, wir wissen schon, was wir tun. Das ist alles Mumpitz, aber wir machen das mit einer Gradlinigkeit und Integrität, die kann ich gar nicht besser formulieren oder ich weiß gar nicht, was das macht oder wie sich die ausdrückt. Aber ich gucke das einfach und denke mir, die wissen, dass das Blödsinn ist und dass sie alle keine großartigen Schauspieler teilweise zur Verfügung haben, das Drehbuch Murks ist und dass natürlich das Publikum erwartet, dass sich alle 3 Minuten ein Playmate entkleidet und irgendeiner von den muskelbepackten Jungs irgendwie eine Knarre zieht.
Ja.
Aber wir machen es trotzdem so, inszenieren das so, als sei das ein echter Film fürs Kino. Mit gut getricksten Action-Szenen, irgendwie Stunts, die sich durchaus sehen lassen können. Leider alle in diesem 4:3 Bildkader, also irgendwie schon optimiert für die Videokassette. Mm. Aber immer noch so gut. Da steckt viel Liebe im Detail drin, würde ich mal behaupten. Und wie gesagt, die Dichte des Wahnsinns hier ist schon einfach sehr, sehr groß. Weil immer, wenn man denkt, das ist jetzt irgendwie so ein Irrer kann es nicht werden, dann kommt eben noch mal was, von dem du denkst, oh, okay, sie haben es doch geschafft.
Ja. Also, klar, ich meine, vermutlich auch, also jetzt verstehe ich auch so ein bisschen, was du vorhin meintest, weil ich glaube, das wurde, so Sachen wurden eben auch, glaube ich, zu Tode erwähnt, aber eben diese Geschichte mit dem Skateboardfahrenden Killer, der eben, wie halt nicht nur Skateboard fährt, sondern dabei auch eine Gummipuppe im Arm hat, um dann halt mit einem Sturmgewehr auf den Reifen zu schießen, aber Jade, den Langhaarigen, in der Brust zu treffen, nur um dann überfahren zu werden, in die Luft zu fliegen, von einer Bazooka zerfetzt in Einzelteilen runterzufliegen und Rowdy, unser strahlender Held, dann eben die Gummipuppe auch noch abzuschießen mit der Bazooka, die ebenfalls explodiert, als wäre sie ein Helikopter in Airwolf. Das, ja, und da denkst du dir halt wirklich, Heiland, zack, das ist jetzt...
Die Sprengkraft dieses Bazooka-Geschosses ist sehr, sehr unterschiedlich. Ne? Nämlich, wenn sie am Ende die Schlange erschießen, dann gibt es so einen kleinen Puff.
Ja.
Aber in freier Natur, da knallt es ein bisschen doller.
Ja, total. Das ist, ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich wirklich mit einer Bazooka im Wohnzimmer auf eine Schlange schießen. Ja, unwahrscheinlich. Der Wahnsinn hat halt Methode, muss man ja wirklich ganz ehrlich sagen. Hm. Es ist ja schön. Ich kam ja die ganze Zeit nicht so richtig drüber hinweg, halt, dass unser nomineller Held, der weniger zu tun hat als die meisten anderen Figuren in diesem Film, aber eben gespielt wird von Ron Moss, den ich eben über Jahre verfolgt habe in Reich und Schön. Mhm. Die einzige Seifenoper, die ich wirklich jemals über einen längeren Zeitraum geguckt habe, was vor allem daran lag, dass sie halt gerade zu der Zeit, als ich Abitur gemacht habe, halt irgendwie immer genau dann lief, wenn ich entweder wenn ich zur Schule gegangen bin oder aus der Schule gekommen bin oder was auch immer, auf jeden Fall, das lief dann halt immer.
2493 Episoden Reich und Schön hat er gemacht.
Ja, ist absurd, ne? Echt absurd. Und das heißt also, der kann gar nicht anders, als für mich permanent Rich Forrester zu sein, aus eben
Rich Forrester, das ist ein geiler Name.
Ja, total. Ah, die hießen alle so Rich und Thorn und Brook und egal. Jedenfalls, er ist halt auch so eine komische, er ist so ein komischer Typ, ne? Also er hat halt dieses kernig kantige Kinn. Mhm. Gleichzeitig hat er aber irgendwas, ich wollte sagen weich, aber mehr so suave ist, glaube ich, das Wort, was ich wirklich suchte, was ihn, man könnte auch sagen, geleckt, was ihn halt wirklich für diese Seifenoper-Geschichte, und er war ja dann auch in den letzten paar Jahren, glaube ich, in The Bay dann zu sehen, was ihn halt prädestiniert für solche Rollen. Und ihn jetzt hier zu sehen, ist, ich fand das einfach nur schräg. Ich kam da einfach gar nicht großartig drüber hinweg, aber er macht seine Sache trotzdem ja gut. Also es ist, dafür kann er ja nichts, dass ich ihn vorhin aus der Seifenoper kenne.
Ich kann ihm nichts anderem zuordnen, und vielleicht war das jetzt auch mal ein Vorteil. Also ich habe ihn jetzt mehrfach offensichtlich in diesem Film gesehen. Er hat ja auch nicht viel anderes gemacht, muss man sagen. Also er hat The Bay gemacht, Reich und Schön, und der Rest sind so halt kleinere Rollen in anderen Fernsehserien oder mal in einem Kinofilm. Aber das hier ist seine einzige wirklich große Filmhauptrolle, wenn ich es richtig sehe.
Ja.
Und groß, ja, kann man auch in Frage stellen, ehrlich gesagt.
Ja.
Er ist ja auch nur einer von mehreren Heldentypen, die hier ausschlagen, die sind sich eben auch alle sehr, sehr ähnlich, oft nur einfach durch ihre Haarfarbe oder die Länge ihres Haares unterscheidbar, aber sehr, sehr ähnliche Typen. Das gilt ja für seinen Kumpel hier, Jade, genauso wie für Jimmy, den Sportreporter, und auch die Frauen sind sich ja alle sehr, sehr ähnlich. Insofern muss man einfach sagen, auch einfach mal anerkennen, das spielt keine nennenswerte Rolle. Ich glaube auch für das gesamte Ensemble keine nennenswerte Rolle, und eben auch nicht für Andy Sidaris. Der will gut aussehende Menschen haben in schönen Locations, die eben irre Dinge tun. Das heißt eben seitens der Jungs vor allem ein bisschen Kampfkünste zeigen, rumballern, und seitens der Mädels eben auch rumballern und ab und zu ihr Top ausziehen.
Ja.
Und damit ist auch irgendwie alles gesagt. Und ich glaube, es gibt auch jede Menge Filme dieser Machart, aber dieser hier hat eben einen besonderen Charme. Ich weiß nicht, ob sie es überhaupt lohnt, die Inhaltsangabe vorzulesen, weil ich befürchte, die macht den Film wieder, lässt den Film wieder komplexer und interessanter oder anders klingen, als er eigentlich ist.
Das habe ich mir auch gedacht. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich habe ehrlicherweise auch über weite Strecken vergessen, worum es eigentlich geht.
Genau. Es gibt Diamantenschmuggel, es gibt einen Sportreporter, der auf dem Weg ist zu einer Star-Karriere, es gibt eine Schlange, die entkommt und die Menschen auf der Insel bedroht. Das ist aber eben, teilweise überschneidet sich das eben auch mit dieser Schmuggelgeschichte, aber eben auch nicht immer. Die Bedrohung funktioniert auch autark davon. Man muss sagen, die Schlange ist eine Riesenschlange, die infiziert wurde mit dem Gift von krebsverseuchten Bisamratten.
Bisamratten!
Ist das schön! Und wird eben auf dem Weg nach Hawaii, Honolulu.
Also, ich glaube, sie starten in Molokai und dann fliegen sie. Ich glaube, wird das überhaupt gesagt? Also irgendeine Privatinsel?
Genau, die soll zum Molokai irgendwie Nationalpark oder Tierpark verschifft werden und wird dabei verwechselt, weil es gibt anscheinend auch noch eine harmlose Schlange irgendwo dort in diesem Lager zu Beginn, was übrigens auch sehr schön eingeführt wird. Also der Cast und Crew werden sehr schön eingeführt.
Das eben ist mit ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll.
Und mit ganz, ganz einfachen Mitteln, weil man offensichtlich einfach nur auf DIN A4 Sheets ausgedruckt hat, irgendwie die Namen des Casts und der Crew und einfach an diese Kartons da dran getackert hat oder an irgendwelche Klemmbretter und
sehr, sehr schön. Und dann aber ist eben auch, sagen wir mal, diese ganze Verladung dieser Kisten verhältnismäßig natürlich halt eingebunden hat in die, oder andersrum, die Credits halt in die Verladung eingebunden. Das ist schön, das ist eine ganz, ganz tolle Idee. Dazu bei mir, ach, das ist aber süß.
Ja. Dafür müssen wir heute irgendwie Computertricks ranziehen wahrscheinlich.
Vermutlich,
Ja. Ach, der ganze Film ist schön. Ich liebe, dass er einfach, ich glaube, genau die Bedürfnisse seines gedachten, aber auch reellen Publikums bedient, eben die bereits zu mir erwähnten Explosionen, Knarren, Muckis und Brüste, Tits and Ass, Humor reichlich bietet, aber eben ohne zu selbstreferenziell zu sein. Er ist eben dann in der Hinsicht kein Sharknado, der eben ständig quasi so die vierte Wand durchbricht und sagt, ja, guck mal, wie scheiße das alles ist, aber ja, quasi hier unausgesprochene Vereinbarung mit dem Publikum, unausgesprochener Pakt, wir finden es alle kacke und amüsieren uns jetzt darüber, wie beschissen das alles aussieht. Also der Film sieht gut aus und er spielt eben für mich sehr, in einer sehr befriedigenden Art und Weise all diese Action-Thriller-Standards auch schon gleich zu Beginn mit diesem beiden Cops da oder Sicherheitsbeamten über die Insel wandern mit, hier, eines Tages wirst du meinen Job übernehmen, ich gehe nächste Woche in Rente und hey Chef, wollen wir dich irgendwie die Waffen mitnehmen, wenn wir uns hier mit den Drogen oder Diamantschmugglern treffen? Ach nein, denen kann man doch Vertrauen schenken.
Ja, ja.
Lass mal die Waffe im Boot. Wir können diesen Baddies trauen und natürlich sind sie dann tot, 10 Sekunden später und ach, das macht mir einfach Spaß, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Film, der hat mich verstanden. Meine Bedürfnisse, der holt mich einfach da ab. Und das macht er eben die ganze Zeit und sieht gut aus. Und ich mag auch diesen Grabbeltisch-Aspekt, eben dass offensichtlich einfach mal alles vor die Kamera gezerrt hat, was sich da auf der Insel tummelte, wen man da gerade kannte, wer der Urlaub macht. Ach, da ist ein Footballspieler. Guck mal, da ist eine Sumo-Ringerschule. Ach, guck mal, wie toll der Frisbee spielen kann. Der Skateboard-Weltmeister macht noch Urlaub. Mhm. Was weiß ich.
Absolut. Andy Sedaris kommt ja war ja wohl Sportreporter. Ja. Und entsprechend kannte er dann auch all diese Menschen.
Ich kenne die nicht, muss ich sagen.
Nee, ich auch nicht, aber
scheiße, das Stars. Also Sportstars zum Teil zumindest.
Zumindest sind sie bekannt genug und ihm bekannt genug, als dass er sie halt in seinen Film halt packt. Der von dir gerade erwähnte Polizist, der in Rente geht, wird auch ganz, ganz groß am Anfang genannt, aber da ist er schon längst tot.
Ja.
Kwan Hee Lim, der vor allem in Magnum halt auch hier Lieutenant Tanaka spielte.
Ach ja, sehr schön.
Und so, und jedenfalls, ja, keine Ahnung, der hat da vermutlich ihm einfach gewohnt und dann hat Sedaris zu ihm gesagt, doch, komm doch mal vorbei. So. Ja, genau. Und ich meine, die meisten Leute wirken halt so, etwa so oder so ähnlich besetzt. Aber es wird halt auch immer was draus gemacht. Das ist halt, ne, wie du schon ganz richtig sagtest, der eine kann gut Frisbee spielen und dann machen sie daraus eben so eine Art Todesdrehscheibe. Und das ist auch ein hübscher Effekt, muss man ganz ehrlich sagen. Sieht adäquat unangenehm aus.
Ja, total. Also der hat ein paar Gewaltspitzen, die sind wirklich erschreckend. Ich finde auch, wenn sie dieses Opfer da am Strand entdecken, das von der Schlange attackiert wurde, diese junge Frau da und die von Krebsen da schon so überrannt wurde, ihr Kadaver, ihr Leichnam. Unangenehm. Also da gibt es schon einige Härten. Und einige Sachen, muss ich sagen, die verlieren auch an, also die sind am Anfang noch so hihi komisch. Vor allem eben, dass die Damen im Cast jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um sich auszuziehen. Ja. Aber irgendwann normalisiert sich das auch extrem
total,
und man achtet gar nicht mehr drauf. Also ich muss so sagen, in der ersten Szene, wenn eben, wie heißen sie denn, Amber und Taryn?
Donna und Taryn, Entschuldigung,
sich zum ersten Mal begegnen und ich glaube, Taryn macht gerade Frühsport und läuft dann da irgendwie an die Wiese auf und ab und sagt, ich muss erstmal duschen und dann duscht sie eben und dann fliegen sie zu einem ersten kurzen Einsatz und treffen nach 3 Minuten so, oh, das war jetzt aber auch anstrengend, komm, lass uns mal nachdenken, wie es jetzt weitergeht. Am besten machen wir das im Jacuzzi, da fällt mir das Deck über am leichtesten.
Ja, ja.
Das sind doch so die Frühmomente, wo ich mir denke, so, Aber irgendwann wird das so selbstverständlich, dass sie sich eben die ganze Zeit ausziehen, dass man gar nicht mehr dem so viel Beachtung schenkt. Und,
korrekt.
Ich weiß nicht, ob das gut ist oder ein gutes Bild von mir zeichnet, aber es hat mich mit dem Film noch mehr Freude haben lassen. Ja. Weil man nicht mal so abgelenkt wird von den Brüsten, die einem die ganze Zeit entgegenspringt. Außer natürlich ist darüber geredet, wie in dieser späten Szene, wo sich der, ich habe ihren Namen vergessen, sich diese junge Frau entkleidet vor diesem Mann in Drag.
Ah ja.
Was übrigens guter Drag war, muss ich sagen. Oh, also ich habe, als ich den Film zum ersten Mal sah, ich wäre nie darauf gekommen, ehrlich gesagt.
Ja, das Mann also ich, ist. Klar, ich meine, sobald, es ist wirklich gut, also wenn du, sobald er dann die Perücke abnimmt, dachte ich so ein bisschen, okay, das ist so ein Marion Gordy-Effekt tatsächlich.
Was heißt das?
Oh, kennst du nicht mehr Marion Gordy?
Nein.
Ah, okay. Marion Gordy waren ein Drag-Duo, das halt in den 70er, 80ern ganz erfolgreich war. Mhm. Und glaube ich, Gordy ist dann gestorben oder hat dann zumindest aufgehört und Mary hat noch bis rein in die 2000er weitergemacht, glaube ich. Aber eben vor allem Mary, also der Mann hinter Mary quasi, hatte eben auch sehr, sehr hohe Wangenknochen und konnte damit halt einen sehr, sehr bestimmten Frauentypus sehr, sehr gut mit einer Menge Schminke halt darstellen. War auch immer sehr überzeugend tatsächlich. Und das hatte ich hier bei der Bardame, die sich dann als Killer halt entpuppt. Also diesen Effekt sah ich da eben auch. Dann dachte ich mir, oh ja, cool, das ist tatsächlich, also da haben sie wirklich jemanden genommen, offenkundig, der damit vermutlich auf Hawaii eben auch wirklich sein Geld verdient und dann eben da in irgendwelchen Shows auftritt und so.
Ja,
also
genau wie die Sumo-Ringer echte Sumo-Ringer sind und wahrscheinlich der Skateboarder natürlich auch ein echter Profi-Skateboarder.
Jetzt mal ganz abgesehen davon, dass die Szene mit den Sumo-Ringern natürlich völlig belanglos ist. Ne? Also
außer für den einen Gag.
Ja, der Gag ist auch ganz putzig.
Lass mich japanisch mit ihnen reden und dann so, hola.
Spricht dann nicht mehr Spanisch. Genau, aber ich meine, sie gehen in diese Sumo-Schule, um zu telefonieren. Was? So, völlig bescheuert. Aber bitte, was soll's. Aber der Film ist halt voll mit solchen Momenten und Entscheidungen eben auch. Und ja, ich meine,
die Drehorte standen eben zur Verfügung, genauso wie dieses Restaurant offensichtlich, in dem auch unnötig viele Szenen spielen, die eigentlich nicht dort spielen müssten. Aber man macht das eben mal, weil man offensichtlich mit dem Skateboardbesitzer, genau, mit dem Restaurantbesitzer so gut befreundet ist.
Ja, vielleicht hat er das Catering gestellt oder so, wer weiß. Ja, da sind dann aber auch so ein paar Szenen, die mich dann auch so ein bisschen an die Qualität von sowas wie, keine Ahnung, Playboy Late Night erinnert haben. Einfach weil, also in den Szenen, in denen die eben einfach nur im Restaurant sitzen und quatschen, ist eben auf einmal die Kameraführung nicht mehr so elegant. Die schauspielerische Leistung fällt halt enorm ab. Die Sinnhaftigkeit all dessen ist sehr in Frage zu stellen. Es wirkt dann eben alles auf mich ein bisschen so wie Zeitschinden. Auch hier der zotige Kellner, warum ist der da eigentlich? Außer dass er halt irgendwann später das Auto leihen darf.
Ja,
das tut mir leid. So, ne? Und dann ist halt, ne, aber
ich finde den unglaublich komisch.
Okay.
Der ist halt so, ich weiß nicht, mir fällt der Film gerade nicht ein, aber ich muss gerade einen Film decken, in dem jemand auch immer penetrant unfreundlich ist, richtig geht beleidigend und es wird nie von irgendeiner der anderen handelnden Figuren jemals kommentiert, dass er sie nur beleidigt die ganze Zeit und dann einfach nur als gegeben hingenommen. Und er ist eben genauso. Da kommen eben Leute ins Restaurant und wollen dort essen und er begrüßt sie mit: Ich würde dir am liebsten die Sahne von den Möpsen schlecken oder sowas. Mhm. Oder ich möchte den Lack von den Zehennägeln knabbern.
Was und aber tatsächlich Ron Moss sagt zu, ich glaube...
Ja, stimmt, da hat er einen Anlass, genau.
Ja. Also damit was eigentlich auch ein saublöder Spruch ist.
Aber er ist eben extrem rübelhaft und es wird, glaube ich, bis auf einmal von Taryn oder Donna nie kommentiert, sondern immer nur so, okay, können Sie uns bitte unseren Tisch zeigen? Ich fand das sehr, sehr lustig, ehrlich gesagt.
Ja, durchaus. Ich verstehe deinen Punkt.
Aber hier, Kameraführung, Inszenierung in den Restaurantszenen, stimmt schon, Zeitschnitten. Der Film ist ein bisschen lang, das lasse ich als Kritikpunkt gelten. Knapp 100 Minuten.
Ja, ne, aber ich glaube auch, die ein oder andere Storyline hätten sie ihm auch durchaus streichen oder zumindest kürzen können.
Ja, die mit dem Sportjournalisten vielleicht.
Ich habe ehrlicherweise bis zum Ende nicht verstanden, was Jimmy da eigentlich, oder Johnny? Jimmy? Johnny? Jo- Johnny
der
Jimmy?
Ist, glaube ich, Jimmy Ray irgendwas, ja.
Ja, ja. Was der da eigentlich will und warum der dann am Ende auch mit der einen Tante da im Arm, Tante, entschuldige bitte, mit dem einen Playmate dann da im Arm stehen durfte, dass ich mir, aber der hat doch den ganzen Film überhaupt nichts gemacht. Also, gut, na, von mir aus. Andere Sachen sind ja durchaus nachvollziehbar und ich find's tatsächlich ganz cool, dass eben Donna und Taryn, die ich halt wirklich beim besten Willen nicht auseinanderhalten kann, ja, aber dass sie halt, sagen wir mal, den größten Teil der Handlung tragen und eben erstaunlich viel leisten dürfen, was, sagen wir mal, so das Verknüpfen der einzelnen Handlungsstränge angeht und eben sich auch mal prügeln dürfen und schießen und eben auch mal mit der Bazooka Feuer abfeuern und so. Also, das ist schon alles ziemlich cool. Das sind die, ich glaube wirklich, dass die Jungs eher auf, sagen wir mal, das, also eigentlich sind sie reduziert auf den Showdown.
Absolut wahr. Ich kann sie auch bis heute nicht auseinanderhalten und ich habe den Film jetzt wirklich sehr häufig gesehen. Ich glaube, häufiger als manche wirklich guten Filme habe ich diesen Film hier gesehen und er ist nicht wirklich gut im klassischen Sinne, aber er ist gut für mich. Ich mag ihn sehr.
Er ist unglaublich unterhaltsam.
Ja, ja.
Ja, schönes Ding, auf jeden Fall.
Und nochmal besser finde ich, also nicht besser, aber anders als in der deutschen Fassung. Ich finde, weil er in der englischsprachigen Originalfassung ein bisschen zurückhaltender ist. Du hast vorhin gemutmaßt, ob denn die schauspielerischen Leistungen vielleicht leiden, weil die alle nicht wirkliche Profis sind in dem, was sie tun, also schauspielerisch. Und da möchte ich sagen, nein, oder diese Befürchtung mal aus dem Weg räumen. Er ist aber tatsächlich ein bisschen weniger offensichtlich komisch. Ich glaube, man muss sich mehr gedulden, bis es dann wieder zum nächsten Eskalationsmoment kommt und kann nicht so sehr auf die relativ schnoddrige, schnöselige, alberne Synchro bauen, die hier natürlich absolut gegeben ist. Also ich habe den auch zum ersten Mal auf Deutsch gesehen und war überrascht davon, wie, ja, dann benutze ich eben nochmal das Wort rübelhaft, die deutsche Synchro ist. Und hier Zoten gedroschen werden. Es ist schon teilweise wirklich haarsträubend. Also nicht nur diese typischen Rainer-Brandt-Momente, ne, wenn jemand irgendwie, wenn die Kamera nicht auf einen draufhält oder das Gesicht abgewandt ist von der Kamera, da kann man ihm oder ihr einfach einen Spruch in den Mund legen. Auch Sachen werden, ja, sag mal so, Gags, die vielleicht auch im deutschen Sprachraum nicht so gut funktionieren würden, werden eben entsprechend hier fürs hiesige Publikum angepasst, angefangen bei diesen ganzen ständigen auch Bezugnahmen auf irgendwelche Menschen aus der Popkultur, insbesondere eben James Bond und Jackie Chan wird referenziert und ich glaube, soweit ich mich erinnere, ist das nicht so sehr, zumindest in der englischsprachigen Fassung enthalten. Da wird es ja schon immer, also Donna und Taryn eifern schon immer so den großen Agenten der Weltgeschichte hinterher. Mhm. Aber ich glaube, es werden nicht ständig irgendwelche James-Bond-Sprüche gemacht. Und auch die Zoten sind nicht ganz so zotig. Also, dass zum Beispiel irgendwie über die Größe von Geschlechtsteilen gewitzelt wird. Ich glaube, auch das ist nur so in der deutschen Fassung zu finden.
Ja.
Aber hey, warum nicht? Also.
Aber was ich ja cool fand, diese Meta-Ebene der ganzen Sedaris-Poster in der Bude von einer der beiden Damen. Und eins davon ist eben sogar auf Deutsch, also die deutsche Videotheken-Poster-Variante von Seven, glaube ich.
Ich habe mich auch mal gefragt, warum. Ich kenne das Poster eben auch und ich weiß nicht, ob der in Deutschland eine Kinoauswertung hatte und in den USA nicht, aber ich kenne tatsächlich auch nur das deutsche Poster davon und der Hauptdarsteller sieht aus wie René Weller.
Stimmt.
Und wir müssen den mal gucken, glaube ich.
Können wir sehr, sehr gerne machen. Also ich habe so ein bisschen Blut geleckt, möchte ich sagen. Der Hard Ticket to Hawaii ist schon anders und sehr, sehr unterhaltsam. Ich muss sagen, ich musste ganz kurz am Ende an Val Kilmer denken in Top Secret, wenn Ron Moss mit seiner kleinen Pistole da auf einen der Gangster schießt und nur die Gläser trifft auf dem Tisch neben dem Gangster. Und dann kommt halt hier Harold Diamond als Jade mit einer etwas größeren Wumme und schießt den halt wie einmal quer über die Veranda. Das erinnerte mich halt sehr an diese Szene, also einfach auch wie sie sich verhalten, an die Szene in Top Secret mit dem Shootout der Resistance und Val Kilmer da das Tic-Tac-Toe-Spiel ins Fenster schlägt. Du erinnerst dich? Ja. Genau, jedenfalls.
Ich liebe Top Secret.
Ja, auf jeden Fall.
In der Familie im Hause Lohmeier für größeren Streit gesorgt, weil ich der Meinung war, mein damals 6-7 Jahre alter Sohn müsste den unbedingt mal gucken und ich nicht mehr im Detail mich daran erinnern konnte, wie zotig da ist. Und dann meine Frau neben mir saß und dachte, macht die ganze Zeit und die wurden immer lauter im Laufe des Films, ja.
Oje, oje, oje. Ja, 6-7 ist vielleicht ein bisschen arg.
Ja.
Aber der Film ist toll. Hard Ticket to Hawaii ist auch toll. Ich weiß gar nicht, was ich großartig noch dazu sagen sollte. Außer ich hatte wirklich verboten viel Spaß.
Ja.
Ja, voller Erfolg. Voller Erfolg. Wirklich beide Filme diese Woche für mich persönlich ein absolut voller Erfolg.
Sehr schön. Ja. Ich war glücklich da jetzt auch über das Wiedersehen. Wie gesagt, wurde nicht enttäuscht. Bin froh, jetzt noch einen großen Lacher für mich entdeckt zu haben. Wie gesagt, die deutsche Synchro ist amüsant, aber irgendwie nicht haarsträubend komisch. Bis auf einen Moment, der relativ spät ist hier, wenn Jade da im Zweikampf mit diesem anderen da kickboxt und der ihm da seine Brosche oder was zertritt er ihm da?
Ja,
und
dann, ein Armband oder so.
Armband, sagt er auf der deutschen Tonspur, meine Fahrradkette, meine Mutter gab sie mir. Und so. Das war ein Geschenk meiner Mutter. Und das muss ich sagen, da musste ich sehr lachen. Aber es wird niemals konkurrieren können für mich mit dem größten Lacher des Films. Und ich muss, wenn ich nur daran denke, muss ich lachen, das ist der mit, wo sie die Sofortbildkamera entdecken im Busch, neben den beiden Todesopfern der Schlange und irgendwie den Auslöser drücken und da kommt ihm das Bild raus und es entwickelt sich und das ist ein Foto der Schlange.
Ja, es ist toll. Das ist
wie sie nochmal in die Kamera guckt und ich habe mich gefragt, wann wurde dieses Foto gemacht? Also ich meine, ich habe dazu so viel Kopfkino einfach.
Ja.
Ich weiß nicht, wie dieses Foto zustande kommt. Und überhaupt, der ganze technische Ablauf ist mir nicht klar. Sie entdeckt diese Polaroid-Kamera und zieht das Polaroid raus. Erst dann entwickelt sich's und es ist die Schlange. Die krebsverseuchte Bisonrattenschlange.
Das ist auch so, ne? Chef der Agentur, der den Großteil des Films eigentlich nur hinterm Schreibtisch sitzen darf und bis spät in die Nacht immer wieder versucht zu telefonieren, um halt zu sagen, wie gefährlich diese Schlange ist, meint an irgendeiner Stelle, die Schlange sei vergiftet.
Ja.
Und da dachte ich auch so bei mir, die Schlange ist vergiftet? Mhm. Ist das eine schlechte Synchronisation? Also meinten sie nicht, dass es eine giftige Schlange ist? Und ja, nein, sie meinten wirklich vergiftet, weil sie eben infiziert ist mit diesen Bisamrattenkrebs. Giftzeugs, was auch immer. Aber das ist auch so absurd. Es ist so unglaublich absurd. Total, ja, ist großartig.
Und nur kurz nochmal erwähnt, wie gesagt, wir sind hier keine Musikkritiker, aber die Songs sind relativ gut. Ich finde sogar sowohl den Vorspann als auch den Abspannsong ziemlich stark, ehrlich gesagt.
Ja.
Also der Abspannsong ist ja eigentlich nur eine Variation des Opening-Songs, aber er variiert diese nochmal so ein bisschen musikalisch. Und ich fand, wie gesagt, das ist alles nicht minderwertig. Es sieht alles nicht billig aus. Also die Story ist billig und die Anlässe sind also kein Anlass zu gering, um irgendwas in Luft zu jagen oder sich nackert zu machen oder hier für Jade sein scheiß Hemd aufzuknöpfen, damit man auch jeden verdammten
Muskel
hervorträgenden Muskel seines 8-Packs sieht und aber gut. Keine billige Kost.
Nee.
Ja.
Vermutlich wirklich der ungekrönte König der B-Movies.
Ja, ist schon ziemlich stark.
Ja, ganz großartig. Wirklich großartig.
Nächste Woche Kontrastprogramm, wie es kontrastiger nicht sein könnte. Wirklich harte Kontraste.
Tat.
Das ist, wenn ihr so den Regler auf in Photoshop oder in eurer Kamera-App ganz nach oben schraubt und sagt, hier, maximaler Kontrast. So,
ja.
Das ist der Film der nächste Woche.
Total.
Zu diesen.
Ja, es wird, also erstens gehen wir nochmal so circa 15 Jahre in die Vergangenheit zurück, ins Jahr 73. Und es wird schwer.
Ja.
Ganz schwer. Wenn Nicholas Roeg eine Geschichte von Daphne du Maurier verfilmt.
Ja.
Mit Donald Sutherland und Julie Christie.
Ja.
Und die Gondeln Trauer tragen.
Trauer. Wiederum eine kleine Reminiszenz an unsere vorletzte Folge mit Don't. Wir reden über einen weiteren Don't-Film. Etwas bekannter als Don't Go in the House, nämlich Don't Look Now, wenn die Gondel Trauer tragen. Und um euch alle zu schützen, tun wir das hinter der Paywall bei Patreon.
Ja, genau. Ich glaube, meine Psyche ist mittlerweile stabil genug, den jetzt endlich mal zu ertragen.
Richtig, ja. Die Anekdote heben wir uns für die Patreon-Folge auf. Ja. Genau, weil ich wollte was dazu sagen, aber Das war jetzt genug. Ich möchte meine Laune auch nicht killen, ehrlich gesagt.
Korrekt, aber ja, es wird traumatisch und ich freue mich drauf.
Danke dir, danke euch.
Danke auch und bye, bis dann.
This ain't no hula. It's a hard ticket to Hawaii. Rated R.